irgendwie von der Energie her war es eigentlich das Gleiche. So, wir wussten immer, wenn wir uns hinsetzen und zusammen irgendwie anfangen, was zu schreiben, irgendeinen Song, es gibt auf die Fresse. So, das war irgendwie cool. Also es war ein gutes Gefühl, das zu wissen.
Wenn du halt 100 Nachrichten bekommst irgendwie von Leuten, die sich dafür bedanken und die das emotional irgendwie, denen das sehr viel gegeben hat, und sich dann 10 Leute melden, die sagen, du bist Kacke, dann bist du, ja, mein Gott.
Schon ein richtig krasses Werk, was der da auf die Beine gestellt hat, so in seinem Leben.
Und ich würde sogar, also das ist richtig der umgedrehte Eminem.
Halleluja, Freunde. Zur Vorstellung unserer beiden Gäste direkt mal zwei Herren gedeckt in Tuss. Zeit, nostalgisch zurückzublicken in eine Zeit, in der MySpace glücklicherweise noch ein Ding war und die beiden zusammengeführt hat. Über 12 Jahre ist das nun her, und neben einigen Solo-Auskopplungen gab es seitdem sportliche 5 Alben als Duo. Eigenes Label ist inzwischen auch am Start. Ob wirklich drin ist, was draufsteht, darf getrost bezweifelt werden, denn die Werke bieten längst mehr als normale Musik. Heute wollen wir im Gespräch mit Anja Ressler und Andreas Lynch mehr über sie erfahren und natürlich wissen, ob sie im härtesten Musikquiz zwischen Dockenhuden und Gartenstadt Berne die Bestesten sind. Hier sind unsere heutigen Soundgäste Audio 88 und Jesse.
Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Sound Gäste. Und wenn ein Intro den Gästen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, dann ist das natürlich wieder die Arbeit von Marc Lehmann gewesen, der das zusammen geschustert hat. Außerdem natürlich Anja bei mir an meiner Seite und unsere Gäste Audio 88 und Jessin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, hallo. Wirklich ein tolles Intro, ja.
Ja, krass. Ich war gerade ziemlich baff. Ich dachte erst irgendwie kurz, ihr habt vielleicht so ein normales Intro für eure Sendung immer, und da sind wir einfach immer mit am Start. Aber dass ihr euch den Aufriss gebt für eine Sendung, krass. Ja.
Von jetzt an geht's bergab. Das war qualitativ, war das Highlight des Podcasts. Ab jetzt geht's steil runter.
Auch was unsere Beiträge angeht, ja.
Wie bei jedem Podcast.
Ja, das stimmt.
Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute natürlich über euer Album Todesliste reden. Vorher wollen wir aber noch mal ganz kurz abschweifen auf unsere eigene Liste, nämlich die persönliche Note, unsere Playlist auf Spotify, wo wir immer ein bisschen draufpacken, welche Songs uns gerade durch den Alltag begleiten. Liebe Anja, du hast eben schon ein paar Sachen angespielt. Wir waren irgendwie am Bosporus musikalisch. Westafrika, für welchen Song hast du dich denn heute entschieden? Was führt dich gerade durch den Tag?
Ich habe mich dann doch für Schoolboy Q entschieden, mit dem Titel Crash. Ist schon ein bisschen 2-3 Jahre alt. Aber der ist in meiner, ich höre das, was ich gerade aktuell höre, Liste oder so ähnlich heißt die. Also was, und ganz unspektakulär. Und deswegen packe ich den da drauf.
Ist auf jeden Fall aus dem Kendrick Lamar Umfeld. Ich bin noch nicht so richtig auf Scuba Q eingestiegen, obwohl man eigentlich immer seine Praises links und rechts hört. Aber genau. Ich habe mich noch nicht so richtig mit ihm auseinandergesetzt.
Aber ja, genau, ich muss auch sagen, so richtig, dass ich jetzt wirklich da mir den angeguckt habe, wie so ein Nerd oder so, das muss ich leider auch gestehen. Aber der Song ist echt cool und macht auch irgendwie eine gute Stimmung.
Das Album ist auch geil, von dem der ist. Das ist jetzt ja tatsächlich 2 oder 3 Jahre her, aber ich finde es auch immer noch sehr gut.
Seid ihr beide Fans von ihm? Den muss man eigentlich unbedingt mal reinhören, ne?
Ist das das Album, was wir auf deiner Tour öfter gehört haben?
Genau.
Ich bin auch nicht so tief drin, aber ich habe auch Erinnerungen an dieses Album, weil wir es halt auf Jessens Y-Tour öfter im Backstage gepumpt haben.
Ja.
Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr gerade Songs, die euch so ein bisschen durch den Tag begleiten, die ihr auf den Kopfhörern habt? Schießt mal los.
Ich bin nicht so viel unterwegs gerade, deswegen habe ich nicht so viel Musik auf den Kopfhörern unterwegs, aber ich würde einfach die Chance nutzen und 5 Sekunden von Döll in die Playlist packen, von seiner aktuellen Platte Kultur, ein sehr guter Freund und vor allem noch viel besserer Rapper, und deswegen, ja, 5 Sekunden finde ich ist so mit der krasseste Song auf der Platte, deswegen alle anderen natürlich auch top.
Ja,
Jessin, wie sieht es bei dir aus?
Kann ich Audio nur beipflichten. Ich höre tatsächlich gerade sehr viel das aktuelle Album von Farhot, auch ein sehr guter Freund, aber ich würde es auch hören, wenn wir nicht befreundet wären. Kabul Fire Volume 2 und davon den Song Check mit Juju Rogers und Neka, der ist ein brutaler Ohrwurm. Aber das ganze Album ist unfassbar krass, also beste Instrumentalalbum, was ich seit Ewigkeiten gehört habe.
Hört man das dann so mit einer ein bisschen freundlichen Competition, gerade wenn man andere Deutschrapper hört, oder kann man sich da zurücklehnen und es einfach nur genießen?
Also bei Farhot nicht, da ist keine Competition, da ist einfach nur Respekt und Bewunderung und Freude dafür, dass es, also darüber, dass er so ein geiles Album gemacht hat und dass das auch jetzt international so Anklang findet. Bei Döll freuen wir uns natürlich genauso. Ich habe auf jeden Fall bei Döll auch immer ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe, wenn der was Neues rausbringt, aber in einem sehr positiven Sinne so. Also ich finde es einfach geil, dass in unserem Umfeld so viele krasse Künstler unterwegs sind und wir mit denen Musik machen dürfen.
Andreas, was hast du denn? Was willst du denn heute auf
die
Liste?
Ja, ich schließe das noch mit ein bisschen R&B aus dem Jahr 2008 ab. ich bin gerade gar nicht so auf so viel aktuellem Kram. Ich weiß nicht, es ist gerade so eine Zeit, gibt nicht so super viele Releases, wo ich sage, sofort draufklicken. Deswegen bin ich gerade bei Life Jennings. Das ist ein US-R&B-Sänger, der, wie gesagt, so 2007 oder 2008 hat er ein Album gedroppt namens Life Change, natürlich, an seinen Namen eingelehnt. Und da gab es eine Single namens Cops Up. Und das läuft, habe ich gerade irgendwie wieder ein bisschen wiederentdeckt und läuft bei mir rauf und runter. Ja, das würde ich mit auf unsere Playlist packen, auf die Soundgäste-Playlist, die persönliche Note. Und jetzt kommen wir zu euch beiden Herrschaften.
Mark notiert.
Genau so ist das. Todesliste ist seit Februar draußen.
12.02.21. Ich habe das mal so aufgeschrieben. 1-2-2-2-1. Ist das Release-Datum, krass. Aber das habt ihr wahrscheinlich nicht euch da irgendwie groß was beigedacht. Doch,
war ein lang angelegter Plan seit 2009.
erzählt uns ein bisschen was über das Album. Ist, glaube ich, Platz 2 der Albumcharts, was eigentlich richtig krass ist, finde ich. Wir sind natürlich gerade in so einer Zeit, wo man irgendwie denkt, okay, das Album müsste wahrscheinlich schon in Pandemiezeiten entstanden sein. Nehmt uns mal ein bisschen mit. Wie war so der Produktionsprozess vom Album?
Willst du? Soll ich?
Ich kann die Kassette abspulen. nein, wir haben das jetzt schon ein paar Mal erzählt, aber ich versuche, weil jetzt haben wir es so oft erzählt, jetzt versuche ich die perfekte Kurzfassung davon zu liefern. Seit wir 2016 Halleluja rausgebracht haben, waren wir vor allem extrem viel auf Tour. Also wir haben zu Halleluja 3 Touren gespielt, 3 Support-Touren, zweimal bei KIZ, einmal bei Feine Sahne. Und noch Festivalsaisons und während wir das getan haben, ist tatsächlich so in den ersten 1-2 Jahren nicht so wahnsinnig viel zusammen entstanden. Dafür haben wir dann aber parallel beide an Solo-Releases gearbeitet, die dann danach noch rausgekommen sind. Dann haben wir noch eine Neuauflage unserer ersten beiden Alben rausgebracht, nennt sich die Herrengedecke. Genau, und dann während ich an meinem Soloalbum gearbeitet habe und wir auch mal so ein bisschen durchgeatmet haben, haben wir so relativ locker, aber bestimmt am nächsten Album angefangen zu arbeiten. Das lief so parallel und dann eigentlich so mit Release meines Albums ging es dann so ein bisschen in die ernstere Phase und dann tatsächlich so Nägel mit Köpfen und vor allem so die zweite Hälfte des Albums haben wir dann letztes Jahr fertiggestellt. So kann man es grob zusammenfassen.
Also für alle, die jetzt vielleicht das hören und nicht das Todesliste noch nicht mitbekommen haben, noch nicht gehört haben oder so. Ich würde das allen natürlich wärmstens an die Ohren legen. Ich habe es mir angehört und ich finde es schön bei dem Album, dass es so ein Album ist. Also was man ja manchmal, wenn man jetzt so wahnsinnig viel Musik konsumiert und man hat hier einen Song und da einen Track und ja, und der ist auch cool und bla. Aber bei Todesliste finde ich es total cool, dass man das so als Album so bewusst hören kann. Fängt direkt an, also man hat von Anfang an eigentlich schlechte Laune. Ich meine es aber positiv, so von wegen, er macht halt einen von Anfang an so die Ansage, passt mal auf, das und das läuft schlecht und ihr seid da auch alle dabei und ich fand das besonders eindrücklich bei Freunde, ist ein Titel, wo man auch so, wo ich auch so dachte, ja, scheiße, ich habe auch diese Freunde, diese Bekannten, diese Leute, die man seit Ewigkeiten irgendwie mitschleppt vielleicht sogar oder die man irgendwie immer mal wieder trifft, weil ja Weihnachten alle zusammenkommen oder was auch immer. Jetzt natürlich gerade nicht, egal. Und habe dann auch so mich total mutig gefühlt, dann auch dieses, ja, man muss eigentlich auch diesen Leuten mal auch nach 10 Jahren und bekannt, oder man entweder die Freundschaft einfach kündigen, diesen Leuten, jetzt rede ich auch ein bisschen, also ihr macht halt schon krasse Ansagen, ne? Leute, die halt irgendwie AfD wählen und das geil finden und irgendwie ihr rechtsgesinnte Scheiße von sich geben oder irgendwie alltagsrassistisch, sexistisch sind, dass man da eben auch einfach mal sagt, so, Alter, geht's nicht. Und das fand ich total motivierend und gut, um das auch mal in so einem Song zu verpacken, von wegen, ey, ihr müsst da auch mal was sagen. Weil das können wir so nicht akzeptieren. Und ich finde, das auf dem Album generell zieht sich das so voll geil durch. Es wird immer wieder abgerechnet. Die Liste ist, also die Songs sind diese Liste, wie auch Todesliste. Und ganz am Ende ein geiles Feature mit Nura, Garten. Das ist auch ein tolles Video. Ich höre gleich auf zu reden. Ich will es nur kurz zusammenfassen. Ich finde es schön, wie ihr dann am Ende, beim letzten Track, der Ende in sich dann auch noch heißt. Dass man dann da irgendwie denkt, ach cool, jetzt wird irgendwie auch so die Musik so ein bisschen fröhlicher. Jetzt hat man so das Gefühl, jetzt schicken sie einen wenigstens nochmal so ein bisschen positiv aus der Sache raus. Aber auch da.
Nope.
Sagt ihr uns eigentlich ganz klar, es ändert sich nichts, oder es wird sich nichts ändern, wenn wir uns nicht ändern. Und ihr sprecht halt alle großen Themen an. Und da will ich eigentlich drauf hinaus. Wie habt ihr euch das so richtig auch vorgenommen, gesagt, ey, da läuft gerade so viel schief. Ich finde, mich regen so viele Sachen auf. Ich bin so wütend auf Menschen, auf Dinge, die da passieren, dass ihr da diese Texte und die Liste so erstellt habt? Oder das würde mich halt eher interessieren, wie das gekommen ist.
Also erstmal vielen Dank für diesen schmeichelhaften Vortrag über unser Album.
Schneiden wir hier raus.
Den nächsten Pressetext lassen wir vielleicht von dir dann einfach schreiben. Ja. Fand ich sehr schön. Wir sind nicht mit einem Plan an dieses Album rangegangen. Wir haben, wie gesagt, so 2017 irgendwie mal angefangen, halt an einem Album zu arbeiten, halt gemeinsame Songs zu machen, und irgendwann 2019 zum Beispiel stand auch erst so dieser Titel. Also das war auch nicht vorher, dass wir wussten für uns jetzt das nächste Album Todesliste, wie es zum Beispiel bei Normaler Samt war. Da hatten wir einen recht konkreten Plan, wie das Album klingen soll, wie es aussehen soll und auch wie das heißen soll, bevor wir halt den ersten Song halt eigentlich hatten. So, und haben das dann mit Talky über einen längeren Zeitraum gemacht. Und bei Halleluja und halt auch bei Todesliste ist eher so, dass sich so dieses Konzept drumherum aus den Liedern ergeben hat, dass wir so 6-7 Songs halt hatten und da eher dann gemerkt haben, in welche Richtung das geht, und dass wir so diese großen Themen, sage ich mal, angesprochen haben. Das lag eher daran, also so, dass sich das uns aufgedrängt hat. Also so, wir haben jetzt uns ja auch vorher nicht vor größeren Themen gescheut, sage ich mal. Bei Halleluja ging es ja auch schon in ähnliche Richtungen mit Schellen oder dass wir es uns mit der Kirche verscherzt haben. Da hatten wir auch keine Angst. Aber auch das war einfach, das kam einfach aus uns raus, würde ich sagen. Also die Zeit hat das auch ergeben, dass es eigentlich schwer war, an diesen Themen halt überhaupt vorbeizukommen und dass das keinen Einfluss auf das nimmt, was man schreibt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, eigentlich ist es lustig, weil wir jetzt vorhin auch die Herrengedecke erwähnt wurden und so. Wir haben früher, die ersten beiden Alben haben wir tatsächlich fast jeden Song so angegangen. Also das waren auch nicht so richtig als Alben geplant, aber da haben wir uns in der Zeit auch gerade kennengelernt und da haben wir praktisch um die Ecke voneinander gewohnt. Also zu Fuß 10 Minuten. Und haben uns auch, weiß nicht, 4-mal die Woche gesehen oder so. Und der Plan war eigentlich immer der gleiche. Wir waren abgefuckt, entweder von Arbeit oder keine Arbeit gerade haben. vor allem vom wenig Geld haben und damals aber auch viel so in Berlin unterwegs sein, arbeitsbedingt oder studiumbedingt oder was auch immer, so dass man irgendwie auch viel in Kontakt mit dieser Gesellschaft war. Und dann oft so der Abend oder der Nachmittag damit angefangen hat, dass wir uns halt irgendwie jeder eine Flasche Wein reingestellt haben oder uns eine Flasche Jägermeister geteilt haben und dann eigentlich immer wütend waren, ne? Also so, wir hatten richtig gute Laune und wir haben sehr viel zusammen gelacht, aber es war trotzdem immer auch so die Freude an der gemeinsamen Wut, an den gemeinsamen Feindbildern. Und ich glaube, jetzt gerade ist einfach so eine Zeit, jetzt waren wir halt auch eingesperrt und der Kontakt mit der Gesellschaft war dann halt eher über News oder Bildschirmkontakt, sag ich mal. Aber der ist ja dann trotzdem sehr intensiv und gerade ist die Gesellschaft ja auch so laut wie nie vorher so. Und das, ich glaube, irgendwie so die Voraussetzungen waren eigentlich die gleichen. Man wusste genau, man hat genau den gleichen Feind. Wir haben genau die gleiche Art, damit umzugehen. Und das war jetzt deswegen nicht unbedingt viel leichter oder so. Gar nicht, weil die Themen auch viel, viel ernster geworden sind. Aber irgendwie von der Energie her war es eigentlich das Gleiche. So, wir wussten immer, wenn wir uns hinsetzen und zusammen irgendwie anfangen, was zu schreiben, irgendeinen Song, es gibt auf die Fresse so. Das war irgendwie cool. Also es war ein gutes Gefühl, das zu wissen.
Viel auf die Fresse gibt's bei Weiß und Privilegiert. Ein Song, über den ich gerne nochmal reden möchte, über den ihr wahrscheinlich auch schon viel geredet habt.
Eigentlich der zynischste von all den Songs, glaube ich.
Ist der zynischste, aber trotzdem leben wir natürlich auch in einer Gesellschaft, wo Leute auch gerne Sachen missverstehen wollen, wenn sie es irgendwie können. Mich würde mal das Feedback zu diesem Song interessieren. Also ich werde natürlich angesprochen durch diesen Song, fühle mich angesprochen. Hab dann aber so gedacht, ja, das ist schon cool. Ich mag diese Ironie, ich mag die Texte. Dann dachte ich aber, naja, wenn ich den jetzt zum Beispiel laut höre auf den Kopfhörern, dann lege ich die Kopfhörer ab und nur in die Hook, ich bin weiß und privilegiert. Und dann muss ich immer sagen, ja Moment, halt, also ihr müsst diesen Song einordnen. Das ist eigentlich genau die Antithese dazu. Wie war so das Feedback auf diesen Song?
Also da muss ich mal ganz kurz, das fand ich immer, oder finde ich generell lustig, wenn das so die Einstellung ist, wie, ja, das, wenn das dann so 1000 Leute auf dem Konzert mitbrüllen und so, aber du bist doch weiß und privilegiert.
Exakt.
Also deswegen finde ich irgendwie, wo ist die Fallhöhe? Wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man darin kein Problem sieht, dann, also klar, die Stimmung des Songs ist Party und was weiß ich, eine Hymne, aber im Prinzip sollte es niemandem peinlich sein zu sagen, ich bin weiß und privilegiert. So.
Wie war das Feedback auf den Song generell?
Eigentlich
durchwachsen.
Ja, eigentlich fast wie zu erwarten. Wir hatten tatsächlich damit gerechnet, dass noch ein bisschen mehr so Trollarmeen irgendwie vielleicht darauf aufmerksam werden, dass es in dem Maße nicht passiert. Aber da haben sich dann natürlich schon so ein paar Whataboutism-Fanatiker und auch ein paar Verschwörer und Rassismus gegen weiße Dudes und so, also natürlich auch, muss man sagen, einfach durchweg Männer auf den Plan gerufen gefühlt und haben dann ein bisschen Kommentare dagelassen und so. Aber es war meistens, und das war ja eigentlich auch so das Gewünschte, genau das, was du gerade beschrieben hast, mega Song, voll geil, ihr sagt genau die richtigen Sachen, aber ups, ich bin ja auch gemeint, so, ne? Also so, und das war ja der Plan und ich glaube, der ist ganz gut aufgegangen.
Ich finde, generell frage ich mich, wenn man es anhört, eben, ich habe es gerade schon erzählt, man kriegt halt so 12 Songs lang eigentlich so ein bisschen um die Ohren geballert, zurecht, das, was alles so angeprangert und mal angesprochen werden muss. Und das ist sehr, sehr wortreich und toll getextet, aber ich habe mich eben auch die ganze Zeit gefragt, ihr macht halt schon, ihr lasst die Wut raus, ihr macht viele Ansagen. Und wie ist sowohl, also gibt's da so Leute, wie geht ihr eigentlich so mit Hatern um? Ich meine, ihr seid es wahrscheinlich nicht erst seit diesem Album gewohnt und man muss da, glaube ich, echt einen dicken Panzer mit sich bringen und so. Und ich finde es halt auch geil und so. Ich will nur halt sagen, es muss irgendwie mehr Leute motivieren, sowas, so Dinge anzupacken in ihrer Kunst und dabei trotzdem cool zu sein, was ich halt auch finde. Aber wie geht man damit um, dass eigentlich dann trotzdem immer wieder irgendeine Trollarmee kommt oder irgendein Idiot? Und ist man, wie macht ihr das?
Haben wir überhaupt Hater?
Also wir sind da tatsächlich gar nicht so sehr betroffen, wie man das denken könnte. Mhm. Also ich glaube, wir haben von Anfang an unserer musikalischen Karriere oft genug Fahne hochgehalten, dass sich jetzt es selten passiert, dass sich unsere eigenen Hörer so sehr plötzlich vor den Kopf gestoßen fühlen von unserer politischen Gesinnung oder so, dass jetzt das große Erschrecken kommt oder das große Erwachen. So, deswegen es gibt natürlich Leute, die uns abgrundtief hassen und das ist auch völlig fair und auch völlig in Ordnung, aber so, das ist jetzt, da muss man, glaube ich, eher Leute wie, keine Ahnung, Vis-à-vis-Fragen oder jede Frau, die in der Öffentlichkeit steht, wie man mit solchen, solchen ekelhaften Dingen umgeht. Wir sind davon tatsächlich relativ wenig betroffen. Aber ich glaube auch, wenn man weiß, wir scheuen den Rückschlag nicht.
Ja, ich glaube auch, dass ihr wahrscheinlich da auch gar nicht so, dass ihr sagt, fuck it, oder wir wollen es sagen und wir haben unsere Fanbase und alle anderen sollen ihr Ding machen. Aber da merkt man halt auch, wie man so verändert ist, oder ich offensichtlich, weil ich zum Beispiel auch bei Cottbus dachte, das ist wieder so, das holt genau die Leute, also Cottbus ist ein Titel auf Todesliste, das holt wieder genau die Leute raus, die sich dann da natürlich irgendwie angeprangert fühlen, die denken, mein Cottbus ist aber nicht so, wie du es beschreibst, oder irgendwie so. Es gibt ja immer diese Leute, die dann auf einmal sagen, du bist scheiße, weil du das und das gesagt hast.
Ja, also das gab es natürlich auch. Also auch da Cottbusser, die in mir da einen Verräter oder Nestbeschmutzer gesehen haben oder ähnliches, gab es natürlich auch. Aber es gab viel, viel, viel mehr Leute, die sich halt dafür bedankt haben, dass ich das anspreche und denen dieser Song sehr viel gegeben hat. Und das muss man halt einfach in der Relation sehen, dass wenn du halt 100 Nachrichten bekommst irgendwie von Leuten, die sich dafür bedanken und die das emotional irgendwie, denen das sehr viel gegeben hat, und sich dann 10 Leute melden, die sagen, du bist Kacke, dann ist so, ja, mein Gott, das stecke ich dann schon weg. Das ist schon okay, finde ich.
Das stimmt. Ich glaube, man muss halt einfach auch sich immer vor Augen führen, dass es eigentlich wahrscheinlich der Großteil der Menschen, die irgendwie ein Feedback geben, sind halt eigentlich positiv. Also das merken wir in unserer Arbeit ja auch ab und zu, dass man eben eigentlich, da gibt es immer 5, 6 Leute, die willst du halt einfach so, aber die meisten sind ja ganz angetan, ja.
Ja, klar. Also ich meine, wir stehen ja sonst, wenn jetzt nicht Pandemie wäre, stehen wir halt irgendwie auf Festivals vor ein paar tausend Leuten, die uns beklatschen. Da wäre man ja dumm, wenn man das derart nah an sich ranlässt, weil dir einer auf Instagram schreibt, dass er dich nicht mag. Also so, das ist ja, natürlich, muss ja auch nicht. Und wir geben ja auch genügend Anlass, dass uns bestimmte Menschen auch gar nicht mögen sollen. Und das ist auch okay.
Auf jeden Fall. Ja.
Apropos beklatschen, ich würde sagen, jemand, der das natürlich genießt, für seine Spiele auch gelobt zu werden, ist der gute Marc Lehmann. Der hat uns heute was vorbereitet, und ich muss sagen, wir sind genauso unvorbereitet wie unsere Gäste heute. Wir wissen noch gar nicht, was uns erwartet.
Wir wissen nie, was uns erwartet.
Was euch erwartet. Ich kann es relativ schnell beschreiben. Das erste Spiel, wir haben das schon mal gespielt mit Shima damals in der Folge. Und zwar ist es relativ leicht erklärt. Ihr hört gleich einen viel zu vollgestopften Beat, der aus 9 Tracks besteht. Der baut sich so langsam auf. Es kommt immer ein Song dazu, immer ein Song dazu. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist mir hinterher zu sagen, was ihr da so gehört habt quasi, was da so eingebaut war. Es ist mal, glaube ich, relativ eindeutig, mal vielleicht nicht ganz so eindeutig.
Stift und Zettel, ja, wird schon rausgeholt.
Deswegen habe ich das auch extra so demonstrativ gerade in die Kamera gehalten.
Stift und Zettel, und dann habe ich einen Song, den ich gleich finde.
Macht euch da bitte keinen Stress, das ufert immer richtig in Arbeit aus.
Ich schreibe jetzt einfach auf die Briefumschläge, die Rechnungsbriefumschläge.
Es sind natürlich 1, 2 so grob aus dem Bereich Hip-Hop dabei, aber es sind auch mal Tracks dabei, die da eigentlich gar nichts verloren haben. Aber wie gesagt, ich würde sagen, ich spiele das einfach ab und ihr guckt mal, was da so zusammenkommt.
Sollen wir reinrufen oder danach sagen? Nee,
wir gehen es danach mal durch.
Ja. Okay, alles klar.
Okay, wenn alle soweit sind, dann haue ich mal auf die Taste hier.
Okay.
grüne Neune.
Okay, ich habe ein bisschen.
Also ich habe zwei, glaube ich.
Oh, okay, sehr gut.
Mark, das war früher viel einfacher.
Ja, ist, echt.
Scheiße, ich habe auch ein bisschen Angst. Ich blicke hier so auf leere Zettel hier im Studio.
Ich fand, es klang einfach wie ein Linkin Park Song.
Verdammt.
Du hast das Geheimnis gelüftet.
Okay, wir können ja mal hören, was ihr so nach der ersten Runde schon zusammen habt, und dann können wir ja nochmal reinhören und gucken, ob es noch ein, zwei Ergänzungen gibt. Aber Jessen, willst du mal anfangen? Du hast gesagt, du hast zwei auf dem Zettel. Willst du schon
also
mal
ich habe Gravel Pit von Wu-Tang erkannt.
Absolut, ja.
Und weißt du, was ich meine von Nura? Aber das war auch einfacher.
Das war einfacher, genau, okay.
Genau, das steht bei mir auch, aber ich habe irgendwie auch noch Dr. Dre aufgeschrieben, aber ich glaube nicht, dass der dabei war.
Leider nein.
Hm. Audio 88, hast du noch was?
Ich habe auch nur Gravel Pit rausgehört.
Hey, ich habe mal einen super wild guess.
Okay.
Ich dachte, dieses ich habe Bon Jovi, It's My Life.
Andreas, natürlich.
Oder?
Absolut richtig.
Dieses
wow.
Guck mal, ob ich es hier gerade so einzeln finde. Hier, das war dieser Paar. Ich spiele es mal einzeln.
Ja, genau.
Das ist so langsam.
Exakt. Ja, genau. Ist
nicht in der exakten
deswegen kamst du auch auf Linkin Park.
Ja, ich finde, ja, das wirklich.
Das war so das, ne? Ja, ja.
Linkin Park ist einfach nur Bon Jovi ein bisschen runtergepitcht.
Ja, genau.
Geheimnis gelüftet.
Okay, aber ich würde sagen, ich kann es ja sonst mal auflösen, einfach einzeln die Spuren. Es ging natürlich los, ist auch ein bisschen tricky, weil es wesentlich schneller gespielt war, mit Phil Collins und In the Air Tonight hier.
Okay.
Okay, der zweite ist fast in Originalgeschwindigkeit. Es war dieser hier, vielleicht hört ihr es jetzt noch. Bisschen langsamer.
Ja, das ist Sugar Babes oder so.
Ja, exakt. Ja. Sugar Babes. Das ist auch fies, weil viele Drums aufeinander folgen.
Dieser
hier,
erste Song von denen.
Overload?
Ja, genau.
Overload. Nächster, ich spiele es nur mal an, dann habt ihr es vielleicht auch. Schwieriger, es wäre Miss You von Blink gewesen.
Ja, da gibt es aber noch fünf andere Songs mindestens, die genauso anfangen. Ist, auch vor allem Ende der 90er oder Mitte der 90er Jahre. Allein dieses Standing Outside from a Phone Box oder so, irgendwie dieser eine 90, egal.
Ich glaube, der nächste ist auch sehr einfach. Eigentlich war vielleicht zu gemein untergemischt, aber es wäre der hier gewesen. Run DMC, Walk This Way. Tatsächlich.
Und ich war kurz, dachte ich, dieses dass wir wieder Umbrella von Rihanna haben, dass du das
das ist diese offene Hi-Hat am Anfang. Ja, genau, die hat sie quasi da auch her, sozusagen. Dieser Basston.
Sie persönlich hat das daraus gesetzt.
So stelle ich es mir vor, oder? Dass Rihanna an ihrem Laptop sitzt, oder?
Ja, nachdem sie mit Jay-Z das besprochen hatte.
Viel mehr war es tatsächlich auch nicht mehr. Der Bass hier. Kommt schon, Leute.
Warte mal.
Ist natürlich ein bisschen verändert hier, aber der erste steht fast so, wie er ist.
Ja, kennt man, aber was ist das denn?
Hamburg City Represent.
Nee, dann wird, glaube ich, ganz falsch.
Beginner
ich war bei Jackson.
Es wäre Anma gewesen.
Doch, Anma schon.
Ja. Der Anfang von Anma. Dann hatten wir ein Piano drinne. Das, dann haben wir es auch gleich geschafft.
Das ist die Hälfte des Podcasts.
Okay, nächste Folge wird es wieder ein bisschen leichter, Leute. Das Piano hier hatten wir noch drin. Wenn ihr es leise solo hört, dann werdet ihr es auch kennen.
Ja. Mama von Queen, genau.
Bohemian Rhapsody wäre es tatsächlich gewesen.
Ach so, okay.
Bon Jovi haben wir aufgelöst, Wu-Tang Clan haben wir aufgelöst, Gottes Nura haben wir aufgelöst. Also hey Leute, drei waren immerhin von neun. Ich finde, das ist gar keine schlechte Quote. Und
ist bestanden, oder?
Ja, ich finde auch. Damit können wir leben. Das zweite Spiel wird ein bisschen leichter, ich verspreche es euch. Dann melde ich mich nochmal zurück.
Hui, okay, gut. Das ist aber auch echt. Also es ist tricky, aber natürlich Kompliment an dich, wie du die acht Songs da zusammengefahren hast.
Ich wünsche mir an der Stelle mal Hörer und Hörerinnen Feedback, ob die mehr rausgehört haben. Also das würde ich jetzt schon gerne mal wissen. Wir brauchen mal so ein bisschen anderes, also ob nur wir jetzt so versagt haben. Und das könnt ihr mal hier da irgendwo posten. Ich weiß nicht, wie man das bei uns dann jetzt hier macht, aber schreibt sonst Marc eine E-Mail. Ja.
Schreibt Marc eine wütende E-Mail, bitteschön. Kannst du da Bon Jovi nehmen? Gut, drei immerhin erkannt. Ich würde eigentlich mal nochmal zurück zum Album kommen. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, es ist soundtechnisch und inhaltlich ein ganz spannender Hybrid. Auch wenn ich gerade nur Bon Jovi erkannt habe, bin ich eigentlich jemand, der sehr lange schon Rap hört. Und es hat mich im positivsten Sinne ein bisschen zurückgeworfen in so MOR-Alben in so ein bisschen Westberliner Rap-Sachen, wo sich einfach MCs hinsetzen, Texte schreiben, Battle-Rap-Texte schreiben, ohne viel Schnörkel, ohne irgendwie, ja, können wir die, lass uns doch die Hook noch singen oder können wir da nicht noch was anderes machen oder lass uns doch die Strophe irgendwie aufteilen, sondern relativ straight, setzen uns hin, Texte, Hook auch gerappt und Produktion auch schnörkellos, nicht schlecht, gut produziert, aber relativ schnörkellos, straight. Gleichzeitig hat es aber sehr, also seid ihr beide sehr progressive Typen, man wird irgendwie vergeblich nach, weiß ich nicht, homophoben Lyrics oder sowas suchen, ihr setzt politische Statements, Gegenrechte, weißen privilegiert, haben wir schon drüber geredet. Ich fand das einen sehr spannenden Hybrid. War das auch ein bisschen ein Gedanke, also soundtechnisch so ein bisschen back to the roots zu gehen und zu gucken, okay, was, wo kommt Battle Rap in Deutschland her? Fragezeichen.
Nee, das war jetzt kein Gedanke, aber das trägt sich durch unsere Diskografie, würde ich sagen. Wir hatten, ich glaube, wenn man es so richtig runterbrechen will, dann sind unsere größten Einflüsse tatsächlich so Westberliner Battle Rap gewesen. Also so in der Anfangszeit, wo man angefangen hat zu rappen, Westberliner Battle Rap und so New Yorker Underground Rap, oder? Würdest du das anders sehen?
Nö.
So, und ich glaube, das hört man bis heute halt raus. Also auch. Also wird zwar, jetzt vielleicht werden da viele widersprechen, aber ich, selbst bei meinem Solo-Album fand ich, wenn ich es dann gehört habe, hat mich das mehr an das erinnert, was ich mit 18 gehört habe, als an das, was ich jetzt höre. So, ne? Also so irgendwie, ich glaube, das ist bei uns beiden eine starke Handschrift. Und bei den Solo-Sachen von Audio, finde ich, hört man auch super deutlich so diese US-Underground-Szene von 2000 bis 2010 so raus. Auch bis heute noch, obwohl das irgendwie nicht, also ich finde es, nichts, was wir machen, klingt irgendwie aus der Zeit gefallen oder so, aber diese Einflüsse, die sind natürlich einfach da. Da müssen wir uns keine Mühe zugeben, zum Glück.
Und wir haben das auch mal ein bisschen bei uns in unserer Rubrik namens Gewürzregal, haben wir versucht, ein paar Künstler mal aufzuschreiben, was wir eingangs gesagt haben, wo wir glauben, das könnten so Influences sein von euch, beziehungsweise teils habt ihr das in Interviews natürlich auch schon gesagt, und haben da noch ein bisschen ein paar Gewürze von uns mit dazu gepackt, um zu schauen, na, vielleicht versteckt sich da der eine oder andere Künstler, von dem ihr auch ein paar Anleihen genommen habt. Haut mal raus. Sind da Leute dabei, die euch beeinflusst haben? Oder gibt es vielleicht ganz andere Leute, die wir hier nicht auf dem Zettel hatten?
Ja, da sind viele dabei.
Ja. Sollen wir die nennen? Sollen wir unsere Gewürzmischung zusammenstellen?
Genau, stellt das gerne mal zusammen. Ja.
Ich nehme mal direkt oben aus der ersten Reihe Westberlin Maskulin und Moses P.
Genau, die sind auf jeden Fall. Also, Moses war für dich nicht so krass, ne? So
Nö, Einfluss. Aber hatte ich auch, also waren auch welche meiner ersten CDs, logischerweise dadurch, dass RHP halt einfach so mit die ersten waren. Aber mich hat das als Nicht-Hesse nicht ganz so sehr geprägt wie dich jetzt. Westberlin Maskulin war da auf jeden Fall einschneidender.
Ich fand auch, also wenn ich jetzt kurz einmal reingrätsche, weil ich auch immer merke, dass damals, also als, was reden wir jetzt, so die Anfang der Nullerjahre, glaube ich, ne?
Da 2000,
war da war so irgendwie alles noch ein bisschen regionaler, gerade im Rap, oder man war da irgendwie noch so, weiß ich nicht, so lokalpatriotisch oder so Quatsch, ich weiß nicht, aber ich als Berlinerin habe auch zum Beispiel eigentlich die ganze hessische oder ganze Frankfurter Ecke gar nicht so richtig geschnallt dann immer oder irgendwie kam nicht so bis zu uns an oder weil die Tapes halt nicht am Bahnhof Zoo rumgereicht wurden oder so. Ich weiß nicht, wie das kam. Ja,
es liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen dran, dass das halt nicht dialektfrei war, ne? Also das war halt, das hatte schon immer eine starke Mundart irgendwie so. Gerade Rödler im Hartreim-Projekt, aber also auch Azad, die frühen Sachen und so. Wenn man da jetzt nicht auf musikalischer Ebene voll mitgegangen ist, war, würde ich sagen, schon 40-50% hessischer Einschlag oder Slang sogar.
West-Berlin Maskulin, wem das nix sagt, Ku Savas Taktlos, war auch super schwer, außerhalb von Berlin an diese Songs ranzukommen, irgendwie an die Tapes ranzukommen oder die ersten MP3-Versuche.
Ja, es war wirklich so, die haben gab, Tapes, ja. am Kudamm habe ich immer die Tapes bekommen. Da war so ein Laden, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
Downstairs.
Ja, genau.
Da sind wir damals aus Cottbus mit der Regionalbahn hingefahren, also um dort Dosen und diese Tapes zu kaufen.
Krass. Stimmt.
Wir hatten zum Glück in Darmstadt einen extrem guten Plattenladen, Pentagon heißt der. Der Besitzer und sein Angestellter Thomas Hamann und Gerd Jansson sind mittlerweile ziemlich erfolgreiche Techno-House-DJs. Und die haben damals, also die waren beide auch Rap-begeistert oder Rap-affin, und die haben wirklich ziemlich viel getan, um so Tapes aus ganz Deutschland ranzukriegen. Also auch so Mixtapes und so. Deswegen, da bin ich sehr happy, gebe ich auch immer wieder Shoutout. Die haben tatsächlich auch wirklich so 12-Inch-Kram sehr früh immer da gehabt, den man sonst eigentlich nicht bekommen hätte. Der dann irgendwie eigentlich eher so städtebezogen war.
Ja,
deswegen, glücklicherweise, West-Berlin Maskulin hatte ich auch relativ früh schon.
Es ist immer gut, wenn man so einen Laden hat. So einen Anlauf, also früh schon.
Gibt es leider nicht mehr, natürlich.
Na. Ja. Gut, sorry. Weitere Gewürze, die ihr da seht, falls ihr da welche seht.
Also in der nächsten Reihe sehe ich auf jeden Fall Dr. Dre. Ich glaube, es gibt keinen Rapper, der unbeeinflusst von Dr. Dre ist.
Chronic hat mich nicht interessiert.
Fugees war tatsächlich meine erste Rap-CD, ohne zu wissen, dass es Rap ist, irgendwie so. Also es war relativ nah, dass ich dann auch Rödelheim Hartreim direkt gecheckt habe, aber Fugees habe ich später erst gepeilt, dass das ja eigentlich auch Rap-Musik ist. Und Beatfabrik hatte ich auch Tapes. So bevor dann so die Prinz Porno Nummer losging, gab es irgendwie so eins, ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, da hat er aber auch, dass die
Genau.
Nee, noch vor Promolle. Die hatten ganz am Anfang hatten die so ein, ich glaube,
es hieß einfach Beatfabrik.
Noch okay. Davor. Ich glaube, es gab irgendwie Beatfabrik Volume 1 hieß es einfach oder so. Und da waren so ein paar Songs drauf, die ich auch cool fand, und vor allem von den Beats her, das war natürlich auch super nah an MOR und West-Berlin Maskulin so. Heute würde man sagen, viel gebeitet vielleicht auch, aber das war trotzdem irgendwie cool, weil es halt was Eigenes war, und da war so diese ganze Illuminaten und 23 und hier auch mal so ein Depri-Song und so, das fand ich damals irgendwie cool.
Das fand angekriegt. Ich richtig kacke, deswegen war ich da direkt raus, das ganze dieses 23, ich fand das schon bei Die Firma halt furchtbar, und für mich war das so das Einzige, was dann so diesem Battle-Rap hinzugefügt wurde, dass dann noch so Die Firma-Geschwurbel noch mit drunter gemischt wurde, ich konnte damit nichts anfangen.
Das kannte ich damals gar nicht, Die Firma.
Hast du was verpasst?
Ja. Holst du ja jetzt mit großer Aufklärungsarbeit nach.
Ja, Hausaufgaben musst du da auf jeden Fall machen, ja.
Aber sonst, also jetzt in der Reihe, die wir da haben, also so Dr. Dre und Fugees auf jeden Fall halt gehört, also auch gerade Fugees kam man ja auch wirklich eine Zeit lang, als The Score rauskam, gar nicht dran vorbei an diesem Album. Aber ich würde trotzdem jetzt beide nicht als so riesige Einflüsse irgendwie sehen auf das, was wir oder ich machen. Also wenn, dann höchstens unterbewusst, aber so auch so bei Dr. Dre, ich war jetzt nie, also natürlich habe ich auch Dr. Dre gehört und ich habe auch Dr. Dre Platten da, aber ich war jetzt eh nie so mega West Coast Fan, und Dr. Dre hat ja einfach mal diesen West Coast Sound extrem geprägt, und das war nie so richtig krass meine Welt, no disrespect, aber ich glaube Dr. Dre hört man bei uns jetzt nicht dolle raus irgendwie in unserer Musik.
Nee. Also wahrscheinlich ist generell, dass Rap-Musik heute überhaupt ordentlich abgemischt wird, ist irgendwie ihm auch mit zu verdanken. Das ist der Einfluss vielleicht auf handwerklicher Ebene, ja.
Ja.
Ja, in der nächsten Reihe weiß ich gar nicht. MOR auf jeden Fall.
Das war's meinerseits.
Kendrick Lamar tatsächlich auch mittlerweile so bei mir. Also es hatte schon das eine Album auf jeden Fall, hier Good Kid, Mad City, hatte schon Einfluss auf mich, weil ich da fand ich nämlich das erste Mal das sehr, sehr gut gemischt, diesen neuen, ich sag jetzt mal trappigeren Sound der letzten 10, 15 Jahre, den zu mischen mit mit diesem Nullerjahre Gangster-Rap-Sound aus L.A. Und das fand ich mega geil. Und zu sehen, dass das halt geht, das hat auf jeden Fall mich stark beeindruckt und denke schon, dass das dazu geführt hat, dass ich mich der Sache dann, also dem neuen Sound besser öffnen konnte, weil ich wusste, man muss den alten dafür jetzt nicht irgendwie verlieren.
Aber jetzt muss ich mal trotzdem, Torch hätte ich jetzt irgendwie erwartet, vielleicht wegen seinem blauen Samt?
Also in der Reihe sind wir ja noch gar nicht.
Ach so, wir gehen die Reihen durch. Ach ja, Entschuldigung.
Ja, wir machen das der Ordnung nach. Ja. Wir möchten nicht, dass irgendein Gewürz verloren geht.
Ja, stimmt.
Hätte jetzt allerdings Torch auch nicht genannt als Einfluss. Von daher.
Ja, man kann ja für die Hörer vorlesen, was da steht, vielleicht.
Ja, genau. Also
genau, ja.
Also die nächste Reihe ist Snoop Dogg, Deichkind, Eminem, Jay-Z, Torch und Christina Aguilera. Und
wie viel Torch Dirty hat, steckt in eurem neuen Album? Seid ehrlich.
Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Das, ja, keine Ahnung. Dirty. Aber Torch natürlich schon irgendwie auf jeden Fall Einfluss als Urvater des deutschen Raps und vor allem auch des politischen Raps, das muss man ja einfach sagen. Und natürlich haben wir mal ein Album Normaler Samt genannt, was natürlich eine Anspielung auf seinen Klassiker Blauer Samt ist. Von daher können wir, also so eine Prise Torch können wir in unsere Gewürzmischung gern mit reinmachen, alles andere wäre unfair. Aber sollte nicht danach schmecken. So, dann sehe ich in der Reihe auf jeden Fall, also Eminem auf jeden Fall safe, Slim Shady LP und auch Marshall Mathers LP, auch zu der Zeit, als die wann kam Slim Shady LP raus? War es 2000, 2001?
Nee, vorher noch.
99, da war ich 16, ja. So natürlich hat mich das mega abgeholt, also so. Total, also so Slim Shady LP habe ich richtig viel gehört, auch das Album danach fand ich super, dann, was dann so kam, konnte ich alles nicht mehr so wirklich verfolgen, aber ja, schon Einfluss, habe ich viel gehört, auf jeden Fall. Und Jay-Z, muss ich sagen, habe ich erst relativ spät für mich entdeckt, auch jetzt während der Pandemie ist das ein Künstler, den ich immer mal wieder mir angehört habe und Alben durchgehört habe und das so nachgeholt habe und weil ich weiß nicht warum, ich habe einfach nie Jay-Z gehört, ich glaube so wegen diesem Reichtums-Mindstate, guckt meine Zigarre an, also so, es hat mich nie angesprochen, so dieses Businessman-Gelaber, aber die Mucke ist halt trotzdem einfach sehr geil, so und das reicht so ein bisschen
Rapper
nachgeholt.
Einfach, richtig,
ja, mega, muss man sagen.
Sehr gut,
ist aber,
kann ich
ist
auch
bei
allen,
mir ähnlich, ja.
Allen, die das jetzt hören, ich habe also die auch vielleicht dachten, ich konnte mich mit dem Gesamtwerk von des Jay-Z bisher nicht so auseinandersetzen oder hatte halt irgendwie, warum auch immer, nicht die Möglichkeit, die Zeit, die Lust. Ich macht das Audio 88 nach und hört euch das mal an, wenn ihr da Zeit habt.
Ist ja auch erst seit kurzem auf den Streaming-Plattformen, ne?
Vielleicht hängt es damit zusammen, genau, weil Tidal jetzt.
Also über Jay-Z bin ich auch erst gekommen, weil ich dann sehr viele andere Rapper gehört habe, wo man die halt Jay-Z lieben und ihn zitieren. Und dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich halt da auch mal ran. Ging mir ein bisschen ähnlich, dass ich sehr spät eigentlich auf Jay-Z erst eingestiegen bin.
Ja, für mich hat das auch irgendwie alles ein bisschen mehr Sinn gemacht, so mit den letzten Veröffentlichungen, die ja dann irgendwie so, die ja nicht mehr so die großen Mainstream-Ambitionen hatten, sondern einfach so wahrscheinlich der bestgealtertste Rapper der Welt. Mhm. So. Und, und dann war es so, krass, Alter, der rappt super gut und wie er schreibt, ist komplett anders wahrscheinlich als wirklich alle anderen schreiben so. Und dann fand ich es nämlich auch so, das hat mich dann eigentlich eher angezeigt, dann nochmal so in die Diskografie reinzugehen und auch die Nicht-Singles zu hören. Und schon ein richtig krasses Werk, was der da auf die Beine gestellt hat, so in seinem Leben.
Gab's nicht mal diese.
Gehe ich komplett mit. Und sorry, und ich würde sogar, also das ist richtig der umgedrehte Eminem.
Vom Alter her.
Ja, so ist ja wirklich. Na, also so den neueren Jay-Z-Platten, den hört man halt tatsächlich an, dass das halt wirklich sowas ist, was der für die Kunst macht oder für Rap, den er hören mag. Und bei so Eminem-Platten neuen fragt man sich einfach nur noch, was ist bei dir los? So, warum, wer soll das hören? Ich weiß nicht.
Ja.
Sich auch so stimmt.
Jay-Z hat so ein bisschen gezeigt, wie man in Würde altern kann als Rapper. Und darüber hinaus eben immer noch neue Styles bringen kann, auf jeden
auch,
Fall.
Auch da ergänzend noch, ihr müsst echt alle versuchen, den live zu sehen. Auch selbst, also ich habe ihn live mit Beyoncé zusammen das letzte Mal sehen können.
The Carters Tour oder was?
Im Olympiastadion. Das war wirklich ein Musicalfest. Das war Wahnsinn. Und ich habe ihn auch glücklicherweise schon mal alleine sehen können. Aber auch das, ne, das, diese Gesamtkünstler, Jay-Z, schaut euch den auch live an, wenn es dann mal irgendwann wieder geht. Ja, wir haben ja noch ein Spiel und die Zeit und ist auch demnächst rum, glaube ich.
Was hast du denn für uns noch Schönes vorbereitet? Also das erste war ja schon sehr knifflig. Normalerweise ist das erste Spiel zum Reinkommen und dass die Gäste auch wissen, wie die Spiele
so sehen.
Diesmal
einfach eine riesengroße Wand aufgebaut und alle. Ja, schade. Aber beim zweiten kümmern wir uns ja ein bisschen mehr ums Textliche quasi. Ich habe Cottbus mal zum Anlass genommen, zu gucken, was gibt es insgesamt so für Songs über Städte. Es gibt da ja alles, viele ausschweifende Hymnen, aber auch hier und da mal Abrechnungen und irgendwas dazwischen und so weiter. Dabei habe ich mir als erstes mal angeguckt, so ein Ranking, was sind eigentlich die meistbesungenen Städte in Deutschland, darum geht es im Spiel jetzt nicht unbedingt, aber es ist vielleicht ein netter Sidefact. Platz 1 natürlich Berlin mit weitem Abstand, Hamburg und Frankfurt auch nicht zu überraschend dahinter, dann kommt München auf Platz 4 und dann Platz 5 hat mich überrascht, Bonn. Bonn ist Platz 5.
Sio wahrscheinlich. Sio alleine die Statistik gemacht.
Und die P, ganz was Neues, habe ich jetzt aus Bonn gehört.
Die auch. Und Ratar natürlich auch.
Aber Sio,
Köln und Düsseldorf folgen dann wahrscheinlich durch Karneval und so weiter, nehme ich an. Stuttgart, danach gibt es ja auch noch eine gewisse Hip-Hop-Szene, zumindest Kiel folgt dann wiederum und Dresden auf dem letzten Platz in diesem Ranking, was ich hier habe. Kleiner.
Ich glaube, um da unten zu landen, brauchst du nur einen Song.
Es sind tatsächlich
ein Song über Kiel.
Da kommt Castrop Rauxel.
Sind so ein paar
so
Seemannslieder. Kiel 275 Mal erwähnt tatsächlich.
Wer ist denn Kiel?
Aber im Vergleich dazu krass. Berlin 6012 Mal.
Naja. Aber ist das also erwähnt oder halt so, also ist das jetzt dann, dass Kiel generell mal in irgendeinem Text halt vorkam, weil sich's auf Stiel gereimt hat und wir fahren von Dortmund nach Kiel. Also ist jetzt nicht, dass es 275 Songs über Kiel gibt, oder?
Es sind wahrscheinlich die Erwähnungen und wahrscheinlich, wie du sagst, ist es oftmals so dieses Nord-Süd-Ding von München. Ja. Ja, und Kiel ist einfach immer das
Nordnördlichste. Aber es gab auch so in den 90ern gab es ja, darf man nicht vergessen, so eine so ein Norddeutsch-Trend, den so Klaus und Klaus losgetreten haben. Und in der Zeit gab es wirklich richtig viele Songs über so Norddeutschland und so. Ich habe Familie dort, deswegen habe ich das damals, hatte ich da so ein bisschen mehr Connection zu und da ging ständig drum irgendwie hier Bremerhaven und so. Also das fiel dann da immer. Deswegen kann gut sein, dass das noch ein Relikt aus den 90ern ist, dass da Kiel und so oft gedroppt wurde.
Und woher weiß die Suchmaschine, dass nicht der Kiel vom Boot gemeint ist?
Um den geht's nämlich häufig.
Auf den geht's, also ich habe viele Songs über Bootsbau gehört.
Bei Santiago
in den letzten,
oder was?
Ja, bei, ja, zum Beispiel. Es gibt doch schon viel so komischen Piratenrock, der so auf RTL 2 beworben wird. Ich denke schon, dass da... Ja, genau. Ich denke schon, dass da so ein Vokabular
gedroppt wird. Fehlerquote.
Geil.
Möglich. Aber wie gesagt, darum konkret soll es auch gar nicht gehen.
Hatte das
Spiel
überhaupt was mit dem Spiel zu tun? Oder war das
ich mal diese Info mal droppen. Okay, Entschuldigung. Gut. Wir sind auch ein Stück weit ein Informationspodcast hier, meiner Meinung nach. Es geht um Folgendes. Ich habe hier fünf Lieder, die irgendwie über Städte handeln und ich erzähle euch einfach eine Prämisse und ihr sagt mir, ob es den Song wirklich gibt oder nicht. Es erklärt sich gut am ersten Beispiel, glaube ich. Ist es so gewesen, frage ich euch, dass die Kassierer mal auf Tour waren, unterwegs zu einer Show in Bremen und ihr Sprinter liegen geblieben ist bei ziemlich großer Hitze im Sommer. Sie hatten nicht ausreichend Biernachschub dabei und daraus ist der Song Dehydriert in Delmenhorst entstanden. Stimmt das? Gibt es den Kassierer-Song Dehydriert in Delmenhorst? Was
meinst du? Ich hoffe, dass es den gibt.
Ich hoffe,
dass
es
die Entstehungsgeschichte ist.
Das stimmt ganz sicher. Und Wölfi oder so, wie heißt der Frontmann, ne?
Wölfi, ja.
Ja, der ist, das glaube ich sofort. Ja, der ist bestimmt nackt um den Bus gelaufen.
Andreas,
und das ist eine schöne Alliteration. Doch, komm.
Ja, ich muss euch enttäuschen, es ist leider nur meiner Fantasie entsprungen.
Fuck, aber es ist eine Bombenstory und wir machen den Song.
Die dritten Delmenhorst ab jetzt frei zur Verfügung, ich schenk's euch.
Featuring Wölfi.
Da wohnt übrigens auch ein Teil meiner Familie tatsächlich in Delmenhorst. Okay. Deswegen,
aber es gibt ja einen relativ bekannten Delmenhorst.
Also bist du mit den Connors verwandt?
Element of Crime haben...
Nein, bin ich nicht.
Element of Crime haben einen relativ bekannten Song über Delmenhorst tatsächlich sogar gemacht, ne? Und dann kommt gleich Getränke Hoffmann, sag Bescheid, wenn du mich liebst.
Der ist sogar ganz cool, also finde ich.
Okay, zweite Annahme. Wir kümmern uns um Rammstein. Wie einst Peter Maffay wurde dem jungen Till Lindemann die Unschuld genommen, allerdings von einer Französin. Hat die Band tatsächlich in einer Ballade eine solche Liebesgeschichte erzählt und dabei auch noch Je ne regrette rien verwurstet? Gibt es den Song Frühling in Paris von Rammstein? Was sagt ihr?
Gut, Rammstein-Diskografie sagt mir gar nichts, sage ich ganz ehrlich.
Frühling in Paris. Klingt das nicht schon wie ein üblicher Rammstein-Song, frage ich.
Und da soll es um das erste Mal von Till Lindemann gehen, oder was?
Es ist so ein bisschen die Geschichte, ja, deshalb so ein bisschen angelehnt an Peter Maffay. Ich war 17 und sie 34, so in die Kerbe schlägt es ein bisschen. 16, Entschuldigung. Also er war jung und sie hat ihm gezeigt, wie es läuft so ungefähr. Darum dreht sich dieser Song vermeintlich.
Aber Till Lindemann kann ja eigentlich als, na wohl.
Aber Till Lindemann, Frühling in Paris und Sommer in Tomala, oder wie geht's der Text weiter? Ich würde sagen, das klingt so unwahrscheinlich, das gibt's.
Okay, was meint ihr Jungs?
Ich sag auch, den gibt's.
Ich denke
auch. Peter Maffay Zitat überzeugt, dass Till Lindemann auf Maffay anspielt.
Aber wie ist er als junger Bürger der DDR denn nach Paris gekommen?
Ob es wirklich so passiert ist, man weiß es ja nicht, ne?
Ich sag nein.
Okay, also dreimal ja, einmal nein. Wir hören mal, ob es da was geben könnte. Damit ist die Auflösung wahrscheinlich schon getätigt. Ja. Aber, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe von diesem Song noch nie irgendwas gehört, aber ich habe ein YouTube-Video gefunden, wie sie es in Paris spielen und die feiern es richtig, können jedes Wort mitsingen und so. Es ist schon kurios zu sehen. Also in so einer Riesenhalle, keiner in Deutschland kennt diesen Song, aber da geht's richtig ab. Kann man sich
deswegen
mal angucken.
Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich geschrieben.
Ja, wahrscheinlich, die Schweine. Bleiben wir kurz in Frankreich für die nächste Annahme. Wurde die französische Chansonsängerin Barbara in der Nachkriegszeit tatsächlich von einem Clubbesitzer nach Deutschland geholt? Und weil ihr die Auftritte dort so gut gefallen haben, hat sie einen entsprechenden Song über diese Stadt geschrieben, nämlich Göttingen. Gibt es den Song Göttingen von der französischen Chansonsängerin Barbara? Was glaubt ihr? Das geht doch gut.
Der Hesse weiß das vielleicht.
Ist Göttingen in Hessen?
Niedersachsen, ja. Ne?
Niedersachsen gerade noch.
Ach so,
aber
okay. Entschuldigung.
Genau an der Grenze.
Wieder was gelernt.
Also Niedersachsen grenzt, glaube ich, nicht an Hessen. Aber ey.
Ja, doch. Rüber nach Kassel kommt dann als nächstes. Göttingen, Kassel sind so genau die.
Ach krass.
Die
Grenzstädte. Okay, ich würde sagen ja. Ich glaube, das gibt's.
Ich weiß nicht.
Ich muss peinlicherweise gestehen, ich weiß wenig über die Clubszene in Göttingen in der Nachkriegszeit.
Schande.
Hätte mich da natürlich vorbereitet, lieber Marc, wenn ich das gewusst hätte, würde aber spontan sagen, mit dem Ö, was ist das für Französinnen, ja. Ich würde sagen, nee, das ist.
Ich sage auch nein.
Okay, nee, von Andreas und Anja. Jessin sagt ja. Audio, was sagst du?
Ich sag auch ja.
Ja, okay, alles klar. Freunde. Achtung, jetzt kommt's gleich. Ah, Göttingen.
Wow.
Gleich hört's nochmal deutlicher. Göttingen.
Bist du dir sicher, dass sie da wirklich die Stadt, oder ist es vielleicht ein französisches Wort für...
Nee, es ist tatsächlich so. Sie wollte erst auch nicht verständlicherweise nach Deutschland kommen. Tatsächlich, es gibt tatsächlich eine ganz interessante Backstory, weil sie auch Jüdin ist tatsächlich. Und er hat sie dann überzeugt und sie war skeptisch, hat sich dann wirklich bei diesen Auftritten in die Stadt verliebt und hat dann kurz vor ihrer Abreise beim letzten Gig in so einem kleinen Club, wie gesagt, dieses halbfertige Lied damals noch gespielt und die Leute zu Tränen gerührt. Schöne Geschichte.
Und wie bist du an die einzige Tonbandaufnahme jetzt gekommen?
Das ist eine andere Geschichte. Die Story dazu gibt's in der nächsten Episode. Bleibt dran. Okay, ich habe noch zwei kurze Prämissen. Und zwar war es tatsächlich so, dass Scooter 2003 mit einem Song über das sächsische Städtchen überraschte, aus dem auch Silbermond stammen. Textlich wird allerdings kein besonderer Bezug genommen und die Stadt scheint nur wegen ihres Namens ausgewählt worden zu sein. Gibt es tatsächlich den Scooter-Song Bounce in Bautzen?
Bounce in Bautzen. Tja.
Nein. Ich weiß.
Ja, sag nein.
Ich sag nein, weil ich bin bin ja in Cottbus aufgewachsen, das ist ziemlich nah an Bautzen und ich höre davon zum ersten Mal, also es kann, ich habe jetzt auch nicht Scooter gehört oder so, aber ich glaube, davon hätte ich mal irgendwie was mitgekriegt. Aber wenn, dann bin ich froh, dass es einfach nicht passiert ist.
Ich glaube auch nicht, dass es den gibt.
Okay.
Glaube ich auch nicht.
Tatsächlich meiner Fantasie entsprungen. Ihr habt mich durchschaut. Dann kommen wir ganz schnell zum allerletzten. Elvis ist ja bekannt, dass er als GI in Deutschland stationiert war. Hat er einer Zugverbindung einen Song gewidmet? Und zwar nicht irgendwie nach Hamburg, nach Berlin oder Munich, sondern nach Frankfurt. Gibt es den Song Frankfurt Special
von Elvis? Ich glaube ganz sicher, dass es den sogar gibt. Ich glaube, das zu wissen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch gerade ein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwann mal vor gar nicht allzu langer Zeit erfahren habe.
Jetzt wird es schwer für die anderen.
Aber vielleicht leihe ich auch totale Scheiße. Aber es ist irgendwas in meinem Hinterkopf, das sagt
ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber
Frankfurt Special.
Mhm. Weiß nicht.
Mhm. Ja, alle sind sich einig. Okay, alles klar. Ja, natürlich.
Ja. Cool.
Frankfurt Special got a special way to go. Genau. Exakt, ja, siehste, das lief doch deutlich besser als das erste Spiel. Deshalb bin ich auch ein bisschen beruhigt, dass ich nicht zu schwer hier Sachen ausgewählt habe. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Sehr gut.
Das hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Marc. Wir wollen es fragen. Auch für die Leute, die jetzt sagen, hey, ist so geil, dass Jessin und Audio 88 ein geiles Album gemacht haben. Wann kann ich das mal wieder irgendwo erleben oder so? Ich weiß, das ist die beschissenste Frage in diesen Zeiten. Aber habt ihr irgendwie Pläne, Dinge, die man in Aussicht stellen kann, die in der Zukunft?
Wir gehen auf Tour. Wenn der Impfsaft jetzt auf einmal vom Regen, vom Himmel tropft, noch dieses Jahr, so ist es geplant. Die Tour des Todes. Und wir sitzen auch schon wieder an neuer Musik. Und mit viel mehr kann man sich ja gerade eigentlich nicht beschäftigen.
No. Ich hätte noch eine letzte Frage, weil wir gerade so über Textzeilen auch geredet haben und ihr ja doch mal für den einen oder anderen Schmunzler gut seid. Auf euren Texten habt ihr Lieblingslines von euch vom aktuellen Album? Vielleicht gegenseitig oder selber, wo ihr sagt, okay. Also ja. Mit so Rhymes wie, weiß ich nicht, Kofi Annan auf Rohdiamant kriegt man mich natürlich immer. Gibt's von euch so Highlights?
Also bei so Reim, ich persönlich selber habe mich bei mir selber über Täterprofil auf Evakuieren gefreut, weil es so ein extrem unreiner Reim ist, der aber sehr gut funktioniert hat.
Ich weiß gar nicht, ob ich eine Lieblingszeile richtig vom Album habe. Also wenn du jetzt auch schon dich selbst da...
Ich wollte dir nur Raum geben. Ich wollte noch eine Zeile von dir nennen.
Endlich darf ich was sagen. Ich freue mich tatsächlich immer noch jedes Mal, wenn ich meinen Einstieg bei Garten höre. Den mag ich sehr. Mhm. Jackpot endlich wieder und so weiter.
Du hast auch den leicht besseren Part im Video erwischt, muss ich sagen. Also auf dem Pferd und so, das ist schon ziemlich nice.
Er kann halt reiten.
Ja.
Das Video ist an sich ein ganz schönes Feuerwerk. Es wird, glaube ich, am Anfang die Windows XP-Seite gezeigt. Für alle, die das jetzt hier hören und auch sich für weiteres interessieren, sollten sich dieses Video angucken. Es macht irgendwie auch Spaß zu gucken. Ist einfach ein richtig geiler...
Shoutout an Valentin Hansen, der alles gemacht hat, was man mit den Augen zu unserem Album wahrnehmen kann.
Sehr gut.
Ich habe genau aus dem Song tatsächlich, ich habe es aber auch schon mal woanders gesagt, das ist jetzt nicht meine Lieblingszeile auf dem Album, aber das ist eine Zeile, über die ich mich immer besonders freue und das ist von Jessin, nämlich auch aus Garten. Eure Karrieren allesamt auf Sand gebaut, unsere stehen auf dünnem Eis und wetten, wer sich fester zu stampfen traut. Und ich muss da jedes Mal lächeln, weil ich wirklich uns beide vor Augen habe, wie wir wie so Idioten auf so einem zugefrorenen See stehen und um die Wette immer so einmal hopsen, wer zuerst ein Bericht. Und ich glaube, das beschreibt auch tatsächlich gerade dieses Album, da hat das Eis auf jeden Fall auch ein paar Mal geknackt halt so. Ja. Und deswegen, das finde ich, ist einfach ein sehr, sehr schönes Bild und eine sehr tolle Zeile, unser Schaffen zu beschreiben.
Ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort auch für diesen Podcast. Danke natürlich an Anja und Marc und Audio 88 und Jessin, wenn ihr die Todesliste, wenn ihr das Album noch nicht gehört habt, shame on you, dann hört unbedingt rein. Und es war sehr schön, dass ihr da wart im Soundgäste-Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Reinschneiden.
Danke euch, war sehr unterhaltsam. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, und dann hören wir uns das nächste Mal hier wieder, wenn es weitergeht im Soundgäste-Podcast. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Der Soundgäste-Podcast ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.